Hi Wilko.
Hallo Henny.
Es gibt was, das haben wir beide noch nie zusammen getan. Also okay, es gibt ganz viel, was wir noch nicht zusammen getan haben, aber
ich wollte gerade sagen, ich habe eine ganze Bucketliste voller Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, weil wir es bei der SRL nicht auf die Spesenabrechnung bekommen.
Zum Beispiel sind wir abends zusammen noch nie ausgegangen oder waren noch nie zusammen im See baden.
Ja, ich wäre für beides zu haben, nur vielleicht nicht gerade jetzt im Winter. Hier draußen ist Eis und Schnee.
Gute Idee. Die Liste ist lang, aber es gibt eine Sache, da bin ich froh, dass wir sie beide noch nie getan haben. Nämlich zusammen streiten.
Henny, mit dir kann man gar nicht streiten. Du bist so unfassbar sympathisch. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit dir streiten soll. Ich würde dir ins Gesicht gucken und ich müsste kichern. Die Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber Henny Koch hat eines der sympathischsten Lächeln in Berlin. Und der kannst du einfach nicht böse sein. Ich wüsste nicht, wie ich mit dir streiten soll. Ohne Witz, das ist unfair.
Ja, es gibt Leute, mit denen habe ich schon mal gestritten. Aber wenn wir streiten würden, dann sicher total konstruktiv und lösungsorientiert. Nun gibt es aber Streit zwischen Menschen. Da lassen sich einfach keine annehmbaren Einigungen für die jeweiligen Parteien finden. Also beide denken, sie haben recht. Und damit das bei Konflikten zwischen Mietern, Arbeitgebern oder anderen Verträgen nicht ausufert, gibt's das Zivilrecht und Anwälte, die sich gut darin auskennen. In der Hospitality-Welt werden tagtäglich ständig Verträge geschlossen, zum Beispiel Hotelzimmer vermietet, Essen bestellt, Eintrittskarten verkauft. Und immer wieder kommt es auch hier zu Rechtsstreitigkeiten zwischen den Gästen und den Gastgebern. Ganz oft fragt man sich, wer hat denn nun Recht und welches Recht gilt denn hier? Wir wissen da jemanden, der sich richtig gut damit auskennt, nämlich Olivier Dorlet.
Also der Olli ist ein ganz geschätzter Kollege. Er ist einer der Rechtsdozenten an der Hotelfachschule in Luzern und hat einen, wie soll ich sagen, sehr unterhaltsamen Stil, die trockene Juristerei auf eine sehr gute Art rüberzubringen.
Der Olli, der ist super sympathisch und Olli beantwortet euch heute eure Fragen hier im Podcast, in unserem Podcast Bettgeflüster, Backstage Hospitality, der Podcast der SRL, der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern. Alle zwei Wochen nehmen wir euch hier hinter die Kulissen der Hospitality-Welt mit und heute ins Zivilrecht. Wir haben heute also den Olli hier in unserer Folge. Wir haben aber nicht nur einen Gast, sondern wir haben ganz viele GästInnen, nämlich euch noch dazu als Hörer.
Henny, hast du gerade Gäste gegendert?
Ja, auf jeden Fall. Jeder soll sich angesprochen fühlen.
Das klingt total falsch. Das ist, glaube ich, Blödsinn, oder? Kann man Gäste?
Nein,
warte mal, ich google das mal eben kurz.
Also während du googelst, ich weiß schon jetzt, dass ich recht habe, es heißt GästInnen.
Verflixt, du hast tatsächlich recht. Gästin klingt auch in unseren Ohren ungewohnt, steht aber als feminines Pendant zu Gast im Duden. Im Allgemeinen wird das Wort Gast bzw. Gäste als geschlechtsneutraler Oberbegriff empfunden, vergleichbar zu dem Wort Person. Aber du hast leider recht. Gästin.
Ja, da sind wir wieder bei Recht.
Recht haben und Recht bekommen ist nicht dasselbe, sagt der Olli Dolle immer.
Also schauen wir uns doch mal das Recht an. Wir unterscheiden dann in unseren Ländern, also in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland, zwischen dem Strafrecht und dem Zivilrecht, also dem Privatrecht. Letzteres ist immer dann gefragt, wenn es zum Streit zwischen Personen, Behörden, Vertrags- oder Handelspartnern kommt. In Deutschland gibt es seit 1900 das Bürgerliche Gesetzbuch, in Österreich seit 1812 schon das Allgemeinbürgerliche Gesetzbuch und in der Schweiz seit wann, Wilko, das Zivilgesetzbuch?
Ach du meine Güte.
Du bist ja jetzt Schweizer Bürger.
Moment.
Okay. Wir haben eine kleine Pause, weil Wilko muss das googeln.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich hier rüber ins Bücherregal gucke, meins hat ein bisschen eine Staubschicht oben drauf. Also muss es schon sehr lang geben. Seit wann?
Seit 1912. Genau, jetzt bist du wieder schlauer, du kleines Füchschen. Darin ist jeweils durch Gesetze das Recht festgehalten.
Also ist die Hotelfachschule 3 Jahre älter als das Zivilgesetzbuch.
Krass, oder?
Das heißt, die ersten 3 Jahrgänge hatten noch keinen Zivilrecht als Fach.
Nee, da
konnten
die machen, was sie wollten. Wären wir gerne da gewesen in den 3 Jahren, oder? Man muss dazu sagen, das Schweizerische Zivilgesetzbuch wurde 1907 schon verfasst, aber ist erst 1912 in Kraft getreten. So, und jetzt Wilko, ich sag den Paragraphen 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Deutschland und du sagst mir den Paragraphen 1 des Zivilgesetzbuches in der Schweiz. Deutschland ist, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Finde ich einen super Satz. Du kommst auf die Welt und hast schon mal Rechte. Mega. So, wie sieht's in der Schweiz aus?
Das ist natürlich ein schöner, verständlicher Satz. In der Schweiz ein bisschen sperriger. Artikel 1. Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung erhält.
Und in Österreich ist es auch ein bisschen sperriger. Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die Privatrechte und Pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestimmt werden, macht das bürgerliche Recht in demselben aus.
Ausnahmsweise hat Deutschland den kürzesten ersten Artikel.
Ja, mega, oder? Unser lieber Olli kennt also das ZGB in der Schweiz ziemlich genau und gut und hat auf all eure Fragen eine Antwort gefunden. Ihr habt uns nämlich ganz viele Sprachnachrichten geschickt und wolltet wissen, welches Recht man denn nun in der Hotellerie und in der Gastro hat. Hier müssen wir unbedingt noch dazu sagen, dass Olli auf eure Fragen super gerne antwortet, aber natürlich nach dem Schweizer Recht berät und vertritt. Alle Antworten sind aber auch unter deutschem Recht bei diesen Themen gleich. Das haben wir abklären lassen.
Ja, die erste Frage kommt von Hannes aus Kempten in Bayern.
Hallo ihr beiden, ich habe eine Frage zu folgender Situation. Ich saß letztens in einem Restaurant und habe mir eine Flasche Wein bestellt, eine gute Flasche Wein. Und die Servicekraft hat die mir dann präsentiert und das Etikett gezeigt und ich habe es gelesen und fand es gut und habe es deswegen bestellt. Als die Servicekraft mir dann allerdings den ersten Schluck eingegossen hat und ich den probiert habe, war ich nicht mehr davon überzeugt. Wie ist das dann? Darf ich dann in diesem Moment den Wein noch zurückgeben, wenn er mir nicht schmeckt, oder muss ich den dann trotzdem kaufen?
Ja, das lässt sich jetzt wirklich nicht so eindeutig beantworten. Das sind zwei Juristen, drei Meinungen, oder? Aber du hast die Produktewahl ja getroffen, das stimmt schon. Du hast gesagt, ich möchte eine Flasche davon. Es ist was anderes, wenn du sagst, bring mir was Leckeres. Und er kommt und sagt, probier mal. Dann ist klar, dann kannst du sagen, schmeckt mir nicht, bring mir was anderes. Aber wenn du selber ausgesucht hast, wenn wir das ganz knallhart juristisch anschauen, du hast die Weinkarte, du sagst, ich hätte gerne diesen Wein. Und er kommt, ist ja der Probeschluck nicht dazu da grundsätzlich, dass du sagst, er schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht. Der Probeschluck hat ja den Sinn und Zweck zu prüfen, ob die Ware einwandfrei ist. Also knallhart juristisch, du hast gewählt, das hast du dann auch zu konsumieren, wenn es der gebotenen, Achtung, jetzt kommt wieder die Juristen, mittleren Qualität entspricht. Weil es ist eine Gattungssache, die muss immer in mittlerer Qualität, also eine normale Qualität auf Deutsch gesagt, geliefert werden. Und wenn das erfüllt ist, dann musst du die Flasche nehmen. Die einzige Ausnahme eben, wenn du sagst, das mache ich viel, ja, bringen Sie mir was Passendes und er sagt, ich bringe Ihnen mal was, Sie können probieren. Dann ist klar, das ist was anderes. Da geht es nicht um die Qualität, da geht es um den Geschmack. Dann darfst du zurückgeben. Aber wenn du bist, ich hätte gerne diesen Merlot, dann ist der Probeschluck nicht ein Probeschluck, aber nicht im Sinne von, schmeckt es mir, sondern im Sinne von, stimmt die Qualität. Und dann kannst du natürlich zurückgehen lassen, wenn er korkt oder sonst wie nicht in Ordnung ist. Ich sage in solchen Fällen immer, also erstens mal lasse ich immer meine Frau probieren, weil es ist ein Fakt. Frauen haben viel den besseren Geschmackssinn, das stimmt, das muss ich leider zugeben. Und zum Zweiten, wenn wir wirklich das Gefühl haben, eine Flasche ist nicht gut, dann biete ich auch immer dem Herrn oder der Dame, die mir das eingeschenkt hat, an, probieren Sie doch selber mal, wir glauben, hier stimmt was nicht. Und dann bist du fein raus, weil es gibt genügend Gäste, die das natürlich missbrauchen und dann sagen, nein, sich aufspielen irgendwie, der riecht jetzt. Nein, das wollen wir auch nicht. Überall wird Missbrauch betrieben, das ist leider auch ein Fakt.
Es gibt übrigens noch eine lustige Klage im Zivilrecht. Da hat ein Mann einen Reiseveranstalter auf Schadenersatz verklagt. Der Grund: aufgrund zweier nicht miteinander verbundener Einzelbetten im für ihn und seine Partnerin gebuchten Zimmer fühlte er sich nicht nur in seinem Einschlaferlebnis, sondern auch in seinem Beischlaferlebnis gestört. Das Gericht wies die Klage ab, denn es gäbe allgemein bekannte Möglichkeiten, den Beischlaf auch auf einem einzelnen Bett auszuüben. Finde ich mega lustig.
Aber liebe Henny, ich habe eine andere Frage.
Okay.
Nach Schweizer Zivilgesetzbuch. Für dich, wenn du jetzt hier kommst und du lädst deine Freunde zum Abendessen ein. Was darfst du auf gar keinen Fall machen?
Selber zahlen, weil dann bin ich arm.
Du darfst keine Freunde einladen, wenn du deine Katze zum Abendessen servierst.
Ach Mist. Aber da ich die eh nicht mitnehmen kann im Flugzeug, ich habe gar keine Katze.
Oder, auch noch ganz relevant für euch Berliner, wenn du wandern gehst im schönen Appenzell, was darfst du nicht machen?
Das Wandern ist des Müllers Lust singen?
Ja, so in die Richtung geht das. Lust ist schon mal ein guter Ansatz. Jetzt kommt ein schöner Satz für alle deutsche Ohren. In der Region Appenzell-Innerrhoden sind Nacktwanderungen leider nicht erlaubt.
Okay, dann können wir da leider nicht hingehen. Sorry.
Und für uns Land der Dichter und Denker, Exildeutsche, man darf während der Skiabfahrt keine Gedichte aufsagen.
Ach nein, wer verbietet denn sowas?
Naja, offensichtlich haben zu viele Deutsche irgendwie Goethe proklamiert und sind dabei irgendwo in jemand reingesemmelt. So könnte ich es mir nur vorstellen.
Hören wir uns mal die nächste Frage an. Isabel aus dem Aargau hat uns auch eine Nachricht geschickt.
Wann und aus welchen Gründen darf ich denn im Restaurant mein Essen zurückgeben?
Ich war jetzt gerade jetzt Mittagessen, ich sage nicht wo, aber in einem ziemlich guten Restaurant hier in Luzern mit einem Gast. der hatte Leberli und die waren nicht in Ordnung. Die waren wirklich nicht in Ordnung. Die haben komischen Geschmack gehabt. Das ist wie jeden Vertrag. Wenn du das Gefühl hast, es liegt ein Mangel vor, der Vertrag ist nicht richtig erfüllt, darfst du es zurückgeben und darfst auch reklamieren. Das ist kein Problem.
Vielen Dank, Olli, dass du auch diese Frage so toll beantwortet hast. Habe ich auch eine lustige Geschichte gefunden, beziehungsweise einen lustigen Rechtsspruch. Hat nämlich eine Kellnerin durch den Biss eines Gastes in ihren Zeh eine entzündliche Verletzung erlitten, ist ihr ein Schmerzensgeld in Höhe von 400 Euro gerechtfertigt. Nur damit du es weißt, Wilko, falls es mal jemand...
Ich frage mich gerade, wie hungrig so ein Gast sein muss, dass er als letzte Ressource nichts Besseres zu tun hat, als ausgerechnet der Dame, die die meisten Schritte zurücklegt, in den Zeh zu beißen.
Blah. Ich glaube, es war irgendwie aus Boshaftigkeit eher.
Jemand, der garantiert nie in einen Zeh beißen würde, ist Roman aus Graubünden und der hat eine Frage.
Wie ist das denn am An- und Abreisetag? Sind die Check-in- und Check-out-Zeiten bindend?
Also es gibt nicht irgendein Gesetz oder eine Verordnung, wo das drinsteht. Auch das musst du versuchen. Also ich empfehle, solche Fragen immer schon klar bei der Buchung zu kommunizieren. Das siehst du auch bei den Buchungsportalen, steht dann vielfach bei den Informationen. Man muss es ja nicht lesen, aber das muss zumindest irgendwo dastehen. Früher ist der Zimmerbezug da und am nächsten Tag, am Abreisetag verlassen bis da, dann ist es Vertragsbestandteil, dann gilt das so, wie es abgemacht wurde. Wenn das nicht der Fall ist, ist einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand zu argumentieren. Die Zimmer müssen bereit gemacht werden, die müssen geputzt werden. Also hat sich so eingebürgert, so nach 15 Uhr am Nachmittag und bis spätestens Mittag oder vielleicht 11 Uhr, 12 Uhr wieder räumen. Das weiß jeder, der schon mal in einem Hotel war. Also von daher ist das, man könnte sagen, Branchenusanz und gilt daher auch eigentlich stillschweigend, wenn man es nicht abgemacht hat. Aber im Sinne der Transparenz sage ich halt immer, mach das bekannt. Gebt das zum Vornherein den Gästen bekannt, dann gibt es auch keine Diskussionen. Und da kann man auch mal ein bisschen großzügig sein und Late-Checkout machen oder sowas. Also.
Ja, auch spannend, habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe noch gefunden, einen Strafantrag bei einer zu kleinen Pizza. Glaubst du, ja oder nein, darf man den stellen?
Also in der Schweiz kommt es darauf an, wie die Pizza ausgeschrieben ist. Aber wenn die Pizza kleiner ist als in der Speisekarte vermerkt, dann kann man das tatsächlich anstatten.
Genau, man darf nur wahrscheinlich die nicht vorher schon aufessen.
Ich habe hier noch was anderes Schönes zu Dingen, die wir noch nicht gemacht haben.
Oh.
Ausgerechnet in Paris, in der Stadt der Liebe, ist nämlich das Küssen in Zügen und auf Bahnsteigen untersagt.
Die Pariser, die haben auch echt einen Knall, habe ich schon öfter festgestellt. Wie kann man denn Küssen verbieten?
Naja, es ist eine sehr französische Geschichte drumherum. Ich weiß eigentlich nicht, ob das nicht eher eine Legende ist. Und zwar Grund für dieses doch sehr ungewöhnliche Gesetz waren Paare, denen der Abschied so schwer fiel, dass dadurch die Verspätung der Züge verursacht wurde.
Wie süß, aber okay, dann kann ich es nachvollziehen.
Ganz ehrlich, in Frankreich sind Züge auch total verspätet, ohne dass irgendjemand küsst. Das ist ja nicht die Schweiz.
Sie können nicht mehr verspätet sein als die Deutsche Bahn. Hören wir doch mal, was Mirjam aus Berlin uns für eine Nachricht geschickt hat für Olli.
Ich habe folgende Frage. Also stellen Sie sich mal vor, wir sitzen im Restaurant, es ist total voll, aber die Leute neben mir am Tisch sind extrem laut oder sie riechen nicht gut oder sonst was. Und ich kann mich jetzt aber nicht umsetzen. Was mache ich denn dann?
Wenn es nur laut ist oder so und mit dem Riechen ist vielleicht eine gewisse Grenze überschritten, aber du kannst den Gedanken noch weiterspielen, was eigentlich eher noch praxisorientierter ist und vielleicht etwas mehr vorkommt, ist, es hat am Nebentisch kleine Kinder und die Eltern lassen die einfach gewähren und die schmeißen mit Erbsen und anderen Sachen um sich herum und du hast da eigentlich geplant ein Tête-à-tête mit deiner Flamme und das stört dich ernsthaft. Ja, dann darfst du schon reklamieren. Ich würde halt in solchen Fällen empfehlen, nicht auf den Nachbartisch loszugehen und sich dann zu streiten, sondern die verantwortliche Person heranzubieten vom Restaurant und sagen, sie, wir fühlen uns hier gestört, gibt es irgendeine Möglichkeit? Und dann findet man ja auch selbst bei ganz hoffnungslosen Fällen meistens irgendeine Lösung oder man sagt, ja, kann man ihm vielleicht da entgegen oder so. Aber ja, grundsätzlich gehört das natürlich zum Vertrag. Es läuft ja alles darauf hinaus, wird der Vertrag richtig erfüllt oder nicht. Und es ist ja nicht nur so, dass dir der Gast wird, wie wir Juristen sagen, ein gesundes und hygienisches Mahl servieren muss, sondern er muss auch da schauen, dass das Ambiente, das drumherum sicher ist und dir ermöglicht, das auch zu konsumieren. Und insofern gehört das sicher zu den Nebenpflichten, dem Vertraglichen. Aber wenn die verletzt sind und man es nicht ändern kann, dann sagt der Jurist halt, dann bleibt halt am Ende nur ein Preisnachlass, also eine sogenannte eine Minderung, sagen wir dem, weil du hast ja schon angefangen, also du kannst, oder du löst den Vertrag auf, das ist auch möglich, du sagst, ja gut, nach der Vorspeise, hier kann ich nicht essen, der stinkt zum Himmel, wir lösen den Vertrag auf, das geht auch, Rücktritt vom Vertrag, da musst du einfach alles bezahlen, den Wirt sozusagen schadlos halten, was du konsumiert hast. Und dann ist das juristisch auch abzuwickeln. Aber das ist jetzt hochtheoretisch. Also das wäre einfach, wenn es hart auf hart kommt.
An der Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön auch für die ganzen Zuschriften und wirklich spannenden Fragen. Und natürlich auch an Olli. Olli, du hast mindestens 2 Drinks mit Henny und mir gut, weil du die hervorragend beantwortest. Kleiner Funfact übrigens, das ist schon ein paar Jahre her. Olli und ich, wir gehörten zu den jüngeren Dozenten damals noch an der Schule.
1907.
Genau, ohne Recht und Verstand. Auf alle Fälle hatten wir es relativ lustig während einer Diplomfeier. Und dann drehte sich plötzlich vor uns die Mutter eines der Diplomanten oder Diplomantinnen um und sagte, jetzt wartet doch, bis ihr dran seid und hört zu, während eure Kollegen das Zeugnis kriegen. Und hat uns da ein bisschen zusammengeschissen. Und so circa 30 Minuten später hat die Tochter ihrer Mutter ihre 2 Dozenten vorgestellt. Die Dame wurde so richtig rot und wir haben uns einfach den ganzen Abend nur gefeiert.
Sehr gut. Dann hören wir mal in die nächste Nachricht rein. Die kommt von Barbara aus Bayern.
Hallo ihr beiden, ich habe jetzt auch mal eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Hotel gebucht habe mit Wellnessbereich? Ich fahre hin und stelle fest, der Bereich ist nur teilweise nutzbar oder also gar nicht vielleicht auch. Also zum Beispiel ist nur eine Sauna kaputt oder ein Schwimmbecken gesperrt. Ja, was passiert in dem Fall eigentlich?
Ist mir auch schon passiert, ganz persönlich. Also grundsätzlich ist dann ein Teil des Vertrages wieder nicht erfüllt. Du merkst, es läuft immer aufs selbe hinaus. Es ist immer ein Vertrag und die Frage, ist er erfüllt oder nicht? Und wenn dir ein Spa-Bereich angeboten wurde und im ganzen Paket drin, dann gehst du davon aus, da habe ich einen Teil des Geldes für diesen Spa-Benutzung bezahlt. Jetzt ist sich die Frage, wie ist das einkalkuliert? Das sehe ich ja nicht. Aber ich würde in solchen Fällen halt auch das Gespräch suchen und sagen, ja, wir haben jetzt damit gerechnet. Und vor allem kommt ein bisschen darauf an, wenn sich das Hotel über den Spa-Bereich positioniert, gehst du davon aus, dass viele Gäste gerade darum das Hotel nehmen. Ist hingegen in einem City-Hotel irgendwo ganz klein noch, ja, wir haben dann auch noch einen Spa-Bereich, dann dürfte das nicht so ins Gewicht fallen. Also da fängst du mal an und dann läuft es halt wieder auf die gleiche Geschichte hinaus. Entweder Preisminderung oder Rücktritt vom Vertrag und du sagst, nein, so haben wir uns das nicht vorgestellt, wir lösen den Vertrag auf und auf Wiedersehen und dann brauchst du unter Umständen gar nichts zu bezahlen, weil der Vertrag auf der anderen Seite nicht vollständig erfüllt werden konnte. Aber auch das, bitte, das sind jetzt eher praxisfremde Antworten. In der Praxis wird es wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, ja, wir lassen Sie in den Preis nach oder wir geben Ihnen ein Upgrade im Zimmer oder Sie können eine Suite haben oder sowas, dass der Gast wieder zufrieden ist.
Ich habe noch einen lustigen Rechtsstreit gefunden und zwar für alle KarnevalistInnen unter uns, wer bei einem Faschingsumzug von einem Festwagen mit Bonbons beworfen wird und einen schmerzhaften Treffer oder sonstige Schäden erleidet, kann keine Schadenersatzansprüche gegenüber dem jeweiligen Veranstalter geltend machen. Ist ja gerade Karnevalzeit, nur damit ihr Bescheid wisst.
Und Yves aus Baden hat die nächste Frage für unseren Olli.
Habe ich Anspruch auf ein Hotelzimmer mit besonders schönem Blick oder in einer höheren Etage?
Ja, das ist eine Preisfrage, würde ich sagen. Wir befinden uns ja im Privatrecht. Das ist Parteiautonomie, wie wir Juristen sagen. Oder jetzt sage ich es mal einfach. Das entscheidet ja schließlich der Hotelier, welches Zimmer er mir geben will, in welcher Kategorie. Oder um die Frage ganz platt zu beantworten, nein, der Gast hat da keinen Anspruch. Wenn er das gebucht hat, wenn ihm das so versprochen wurde und er entsprechend diese Kategorie gebucht hat, dann ist das was anderes. Dann muss der Vertrag so erfüllt werden. Aber wenn er einfach kommt und sagt, ja, ich habe die billigste Kategorie, ich möchte jetzt aber oben links mit Fenster und Balkon. Nee, der Hotelier ist da frei, mit wem ich Verträge machen will und welchen Inhalt die haben. Ich muss einfach die Leistung anbieten, die ich ihm verkauft habe, ganz einfach. Und da ist es ja immer Vorsicht geboten mit Bildern etc. von den Zimmern, aber das kennen wir ja von den Buchungsplattformen her. Man sieht ja eigentlich, welche Kategorie, das ist immer ziemlich detailliert beschrieben, auf die habe ich Anspruch. Wenn die nicht erfüllt wird, muss es einen Preisnachlass geben. Und wenn ich ein Upgrade will, ist das freiwillig. Das ist dann Sache des Hoteliers. Auch noch wichtig, der Hotelier muss mit niemandem einen Vertrag machen. Das ist eine der Top-10-Fragen, die ich immer gefragt werde. Jetzt kommt jemand rein, ich möchte den nicht als Gast. Ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem gemacht. Was mache ich jetzt? Muss ich den bewirten sozusagen? Und hier ist die Antwort ein großes, dickes, fettes Nein. Ich kann ihm sogar direkt ins Gesicht sagen, ich möchte Sie hier nicht als Gast. Punkt. Ich bin frei, mit wem ich Verträge mache. Ich habe keinen Kontrahierungszwang, schönes Wort, oder? Und das gilt nur für Walk-in. Also wenn ich reinkomme und sage, ich möchte gern, gefällt mir hier, ich möchte gern bei Ihnen ein Zimmer und du siehst, oh nein, das ist der Müller, der hat letztes Mal so ein Theater gemacht. Dann kannst du sagen, ja, lieber Müller, nein, wir wollen Sie hier lieber nicht mehr. Das war letztes Mal nicht so optimal. Gehen Sie doch bitte zu unserem Mitbewerber.
Übrigens, auch hier noch ein Funfact, der Gastwirt haftet nicht, wenn der männliche Gast bei Benutzung des Aborts für Frauen einen Unfall erleidet. Einfach, weil er sich in der Tür geirrt hat. Also Wilko, Obacht!
Pass mal auf, also zuerst genderst du Gäste, ja?
Gästinnen.
Und jetzt hast du was dagegen, dass die Leute die Toilette benutzen, nach der sie sich fühlen.
Ich habe da gar nichts dagegen. Von mir aus können alle aufs gleiche Klo gehen, gar kein Ding.
Ich fühle mich auf Partys immer dem Geschlecht zugehörig, wo keine Schlange ist.
Oh, ich auch, deswegen gehe ich immer auf Männerklos. Ich weiß nicht, warum es bei Frauen immer so lange dauert.
Dazu werde ich in diesem Podcast sicher noch nicht mal zucken, weil alles, was ich dazu sagen könnte, würde in einen übelsten Shitstorm führen.
Ja, und du bräuchtest vielleicht Olli, der dich da wieder raushaut.
Ja, Gott sei Dank. Also ich muss an der Stelle sagen, Olli Dolle, Martin Schwegler und alle anderen Rechtsdozenten an der Schule, Leute, speichert euch die Nummer irgendwo im Handy ab, weil das ist echt Gold wert, die braucht ihr.
Unsere letzte Frage für heute, leider, wir können nicht auf alle Nachrichten hier eingehen, kommt von Tara aus dem Aargau.
Ist mir letztens leider selbst passiert. Ich war im Restaurant essen und stelle am Ende, als ich gehen wollte, fest, dass meine Jacke geklaut wurde. Haftet der Gastgeber dafür?
Gibt es eine Faustregel, wenn du als Gast hineinkommst ins Restaurant und dir wird der Mantel abgenommen und du siehst, wohin der Mantel gebracht wird, egal ob er dir abgenommen wird oder ob du ihn selber aufhängst, aber du siehst, wo er hingebracht wird, dann keine Haftung, egal was angeschrieben ist oder nicht angeschrieben ist, weil dann lagert der Mantel sozusagen auf deine Gefahr. Anders sieht es aus, wenn dir den Mantel abnimmt und er wird weggebracht. Du siehst ihn nicht mehr. Ich sage immer, wenn ihr ihn nicht mehr finden würdet, dann ist eine sogenannte Hinterlegung und dann haftet der Wirt, wenn er wegkommt.
Herzlichen Dank, das waren wirklich spannende Fragen. Vielen Dank für alle Zuschriften. Vielen Dank auch dem Olli für die sehr kompetente und geduldige Beantwortung. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, die mir jetzt gerade eingefallen sind, aber die werde ich außerhalb des Podcasts unter der anwaltlichen Schweigepflicht mit dem guten Herrn behandeln.
Du kannst sie auch an podcast@shl.ch schicken. Ich kann sie an Olli weiterleiten oder dir selber beantworten.
Ja, da machst du eine Folge draus, dann bin ich geliefert.
Gar kein Übrigens, Fall. Alles, was ihr an podcast@shl.ch schickt, lesen nur Wilko und ich. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen.
Und falls ihr noch Vorschläge für die Bucketlist, was Henny und Wilko diesen Sommer tun sollten, habt, bitte gerne auch an podcast@shl.ch.
Und dann hoffen wir, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. In 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Und das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes mal erzählt werden. Törö.
Ach, so,
ich höre mich selber wie so ein Elefant mit so einem rostigen Eimer auf dem Kopf.
Nein,
ja.
Ich habe den mal rausgesucht, den Benjamin Blümchen, und spiele den vor.
Ich soll noch eine Geschichte erzählen? Nein, nein, das mache ich ein andermal. Jetzt mache ich auch Feierabend. Also dann, tschüss, ihr Lieben.
Tschüssi.
Törö. Tschüss. Und das letzte Wort hat wie immer jemand aus der SRL-Welt. In diesem Fall der Olli.
Nicht nur auf die Branche jetzt Hotellerie bezogen. Ich sage immer, es ist immer besser, eine Lösung zu finden, als zu streiten. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist, vor Gericht zu landen. Weil das geht ewig und gibt am Schluss nur Verlierer in der Regel. Besser, immer Stufe 1, das Gespräch suchen, deeskalieren sozusagen, mit dem Gast eine Lösung finden. Dann hast du schon mal mehr als die Hälfte weg. Aber sind wir auch ehrlich? Es gibt Gäste, das sind wahre Ekel. Ich habe das auch, wir waren am Check-in, nebenan war eine Dame am Check-in, die hat ein Riesentheater gemacht, die wurde die überhaupt nicht beruhigen lassen, wegen einer ganz geringen Kleinigkeit. Und da musste dann halt die Stufe 2 zünden und einen Standpunkt verteidigen. Und wenn das alles nichts nützt, dann musst du halt dann wirklich den juristischen Weg irgendwann beschreiten lassen und halt dem Gast sagen, wenn sie nicht zufrieden sind, dann klagen sie uns halt ein. Aber das ist wirklich Lender of Last Resort, also das würde ich niemandem empfehlen. Also mit dem Gespräch und ein bisschen nachgeben und lieber ein bisschen zu viel nachgeben, um Probleme zu lösen. Aus meiner Erfahrung, wenn man dann wirklich anfängt zu streiten, sind die Fronten verhärtet. Und über meine Zunft vielleicht noch abschließend, sobald Anwälte involviert sind, ist sowieso das Geschichte total verfahren. Dann ist passiert. Oder? Also besser vorher einigen, wäre mein Ratschlag.